Ja, Vater, hab Dank. Du treuer Gott und Vater, du Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast uns hierher geführt und jetzt sind wir da und hören auf dein Wort. Hab Dank, dass du uns offene Herzen schenkst, Herzen, die genau zuhören, Gedanken, die sich durch dich gefangen nehmen lassen, durch deinen Gehorsam, in den Gehorsam Jesu Christi hinein. Hab Dank, Vater, dass wir mit dir jetzt diese Zeit des intensiven Betrachtens haben dürfen. Segne unseren Bruder, schenke ihm Weisheit, Vollmacht und viel Freude, uns dein Wort weiterzugeben. Wir beten dich an und preisen deinen Namen. Amen.
Das Thema von heute Abend ist: Ich weiß nicht, was ich wollen soll. Oder für jeden Kommentar, ja, ist da. Ich weiß nicht, was ich wollen soll. Die Herausforderung durch die Multi-Optionsgesellschaft. Das Interessante an dieser ganzen Geschichte mit den zahllosen Möglichkeiten ist, dass wir sie als eine Erosion erleben, nicht als eine Eruption. Was meine ich damit? Würden die Dinge schlagartig uns so überfallen, wie wir sie heute haben, innerhalb von 4 Wochen, dann würden wir womöglich schreiend davonlaufen. Aber so kommt sukzessive immer weiter eins zum anderen und es geht uns wie dem berühmten Frosch im Kochtopf, der diesen Topf nicht verlässt, weil der Pott nur allmählich erhitzt wird. Und dann ist es auf einmal zu spät. Würde ein zu heißes Wasser hineingesteckt, er würde sofort wieder rausspringen. Aber so kommen auch in unserem Leben die Dinge schleichend, allmählich, oft unbemerkt. Man gewöhnt sich an manches scheinbar. Bei von 0 auf 100 würde man sicher schreiend wegrennen. So aber gewöhnen wir uns dran. Und es ist nicht zu unserem Besten, was uns hier vorgesetzt wird. Eine erste Überschrift: Wir sind und bleiben begrenzt. Nein, wir sind nicht beschränkt im Sinne von dumm. Aber wir sind in bestimmte Schranken gewiesen und wir sollten uns daran halten. Also wir haben Grenzen. Und das ist vielleicht eine der am meisten vergessenen und vernachlässigsten Binsenweisheiten, die es überhaupt gibt. Dazu kommt, dass wir nicht wachsen mit den Anforderungen und mit den Möglichkeiten. Die meisten bleiben auf der weißen Linie sowieso. Manche steigern sich ein wenig, aber das steht in keinem Verhältnis zu den zahllosen Möglichkeiten, die uns umgeben. Und auch wenn man uns 100-mal suggeriert, du kannst alles, du vermagst alles, wenn man uns Unerschöpflichkeit, Unermüdlichkeit, Unverwüstlichkeit suggeriert, es ist eine Illusion. Eine Zeit lang glaubt man es noch, aber letzten Endes spürt man sehr früh die Erschöpfung. Ich nenne ein paar ganz simple Dinge. Wir haben Beine, keine Räder. Und wir haben keine Flügel. Will heißen, unser Körper ist auf ein bestimmtes Tempo angelegt. Und unsere Seele ist auf dieses Tempo eingestellt. Die Seele geht weiterhin zu Fuß. Und mit diesem Tempo an Mobilität, das uns heute umgibt, da kommt die Seele oft überhaupt nicht mit. Für die meisten von uns, vielleicht gibt es ja Ausnahmen, hat der Tag immer noch 24 Stunden. Und wir brauchen unseren Schlaf, und zwar nicht nur für die Schönheit. Wir haben Sinne, deren Aufnahmefähigkeit begrenzt ist. Unsere Umgebung hält pro Sekunde circa 14 Millionen Kilobyte an Eindrücken und Informationen bereit, aber aufnehmen können wir nur zwischen 80 und 140 Kilobyte. Da fehlen ein paar Millionchen. Ein aufschlussreiches Missverhältnis. Wir haben auch eine Seele, die nur ein bestimmtes Maß an Kontakten und Beziehungen verkraftet und die wiederum nicht in gleicher Tiefe und Bedeutung. Und da gilt ein ganz schlichtes und einfaches Prinzip. Mir kann es gar nicht einfach genug sein. Wenn das, diese beiden Schenkel sozusagen, meine Möglichkeiten sind, Kontakte und Beziehungen zu pflegen, dann ist es so, dass sich diese Schenkel nicht mit der Zahl der Möglichkeiten verlängern, sondern sie bleiben gleich. Aber wenn ich wenige Kontakte und Beziehungen habe, kann ich eine gewisse Tiefe erreichen. Je mehr das wird, desto oberflächlicher werden die Beziehungen. Und am dramatischsten ist es womöglich, ich spreche hier wie ein Blinder von der Farbe vielleicht, ist es womöglich bei Facebook. Da haben viele Leute Hunderte, wenn nicht Tausende Freunde. Ich kann jedem nur wünschen, dass er niemals auf diese Freunde angewiesen ist. Leute, die zu viele Freunde auf Facebook haben, das schaut dann ungefähr so aus. Und denen bietet man seit Neuestem auch einen Friend-Sitter an. Das ist ein Computerprogramm, das meine Freunde auf Facebook verwaltet. Also falls es noch unpersönlicher geht, dann sollte man mir das klar machen. Wir haben Grenzen. Und das ist nicht einmal falsch oder schlecht, das ist ganz einfach eine Realität unseres Lebens. Zweitens, wir haben zu viele Möglichkeiten. Wir leben in einer Multi-Optionsgesellschaft. Und es sieht so aus, als gäbe es eben keine Grenzen mehr. Fast alles steht jedem offen. Aber das macht das Leben nicht gerade einfacher. Natürlich ist es toll, alle möglichen Möglichkeiten zu haben. Und gleichzeitig merken wir, dass uns alles zu viel wird. Wir stoßen an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Das Überangebot wird zu Überforderung. Und ich bringe Ihnen ein paar Befunde zu Gehör, die man sich vielleicht ein bisschen einprägen kann. Ein erster Befund unter der Überschrift Generation Maybe, übersetzt Generation Vielleicht, stammt aus einem Artikel in der Welt von Oliver Jäges, kein Jugendpastor, der sich über die Unverbindlichkeit seiner Jugendlichen beklagt, kein Jugendreferent, sondern einfach ein wacher Zeitgenosse, der beobachtet hat, was mit den 20, 30, 35-jährigen Menschen heute los ist. Und er schreibt, weil alles möglich ist, sind alle heillos überfordert. Eine Signatur, die den Nerv unserer Zeit trifft, wir sind Maybes, also Leute, die im Vielleicht-Leben, Abwarter und Unentschlossener, Zögerer und Zauderer. Wir, das sind 20- bis 30-Jährige, die ab den 80er Jahren geboren und im digitalen Zeitalter sozialisiert worden sind. Wir sind mediale Zeugen von 9-11, von Irak- und Afghanistan-Krieg und von Syrien, müsste man jetzt hinzufügen. Sind gleichzeitig durch den Anblick hilfloser Eisbären auf treibenden Schollen für globale Erderwärmung sensibilisiert. Wir kennen Smartphones samt Tausenden von Apps, Megapixel, Nanosekunden und Terabytes. Es sind der Möglichkeiten so viele, scheint es. Und dann sagt er, wir haben vergessen, wie man Entscheidungen trifft. Und wir haben es uns in unserer Unentschlossenheit bequem gemacht. Und in Anspielung auf Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften könnte man heute von einer Generation ohne Eigenschaften sprechen. Musils Protagonist Ulrich wandelt in einer Zeit ohne Vorbilder, ohne Ideale. Heute ist es eine vielfältige Postmoderne, in der die jungen Menschen nicht mehr zurande kommen. In einer Zeit, in der alles möglich ist, die die Menschen aber heillos überfordert, lähmt die Angst vor Veränderung. Generation ohne Eigenschaft heißt nicht, dass diese Generation über keine Fähigkeiten verfügt. Wir haben es gestern angezeigt. Wir haben ganz viele hochintelligente, gut ausgebildete, hervorragend begabte junge Menschen. Sie haben ihre Fähigkeiten. Menschen mit akademischen Graden ausgestattet. Manche sprechen mehrere Fremdsprachen. Alles scheint möglich. Aber was wollen sie erreichen? Generationen vor uns wollten die Welt verändern. Was aber wollen wir? Die Nachkriegsgeneration baute das Land wieder auf und wollte einen demokratischen Rechtsstaat etablieren. Die 68er wollten freie Liebe und lehnten sich gegen die unter Nazi-Verdacht stehende Elterngeneration auf. In den späten 70er und frühen 80er Jahren ging man aus pazifistischer Überzeugung auf die Straße, um den NATO-Doppelbeschluss zu verhindern oder gegen die Atomkraft zu demonstrieren. Doch bei jeder weiteren Generation wird es schwieriger, ihr ein Etikett aufzukleben. Die heutigen 20-somethings, 20, 30, 35, kann man kaum noch unter einer gemeinsamen Idee, geschweige denn einem Begriff, subsumieren. Eine neue, ganz interessante Studie, das könnte für dich auch immer spannend sein, falls du nicht eh schon hast, von Hurelmann, die heimlichen Revolutionäre, die Generation Y. Und zwar schreibt man Generation Y. Man spricht es aber Englisch Y aus und meint damit eine Generation, die fragt, warum? Und was Hurlmann beschreibt wiederum, ist eine Generation, und das deckt sich hier, die alle Möglichkeiten haben, sich aber immer weniger festlegen wollen. Und die sich gleichzeitig dem großen Ganzen zunehmend verweigern, weil sie sagen, aus Mangel an Loyalität, die lassen uns fallen und kümmern sich nicht um uns. Warum sollten wir Loyalität pflegen? Und so zieht man sich dann auch zurück in den eigenen Kokon. Andere würden sagen, ein Neo-Biedermeier ist ausgebrochen. Dieses sich einfach verweigern, weil man sagt, die Gesellschaft tritt nicht für mich ein. Im Zeitalter der Globalisierung bist du eine Manövriermasse geworden. Wenn du zu teuer wirst, wirst du entsorgt. Freigesetzt heißt das heute politisch korrekt. Hire and fire. Wir haben einen Autor in Österreich, einen Soziologen aus Graz, der das genauso beschrieben hat. Und Betriebe wundern sich heute, wenn sie ihrerseits von ihren Angestellten nur noch benutzt werden. Kümmert sich der Betrieb nicht um seine Angestellten, sehen die Angestellten überhaupt keinen Grund, den Betrieb als etwas anderes zu sehen als eine Melkkuh. So, Klammer zu. Das sind interessante Befunde, die sich dann auch im Geistlichen natürlich irgendwo niederschlagen. Wenn du heute mit Y zu tun hast, so nennt man das, mit dieser Generation, die ja ernste Fragen hat, die haben sich's ja auch nicht leicht gemacht, die sind ja auch irritiert im Leben. Aber wenn du mit denen zu tun hast, dann ist das Erste, worüber verhandelt wird in einem geistlichen Werk, die Arbeitszeit, das Sabbatjahr, bevor man das erste Halbjahr gearbeitet hat, die Wohnverhältnisse müssen besprochen werden und die Gehaltsstufe. Ich will jetzt nicht einfach mich großartig darstellen. Als ich ans Schloss ging, war nichts davon ein Thema. Meine Mutter hatte mich glücklich durch die Lehrerausbildung gebracht, hat gehofft, dass ich dann brav unterrichte und eines Tages bald mal Schuldirektor werde. Ja, Mütter haben ihre Träume, das ist auch gut so. Und sie hat sich mit viel Liebe und Hingabe aufopferungsbereit da hineingegeben, dass ich das auch machen konnte. Und dann komme ich nach 2,5 Jahren Schuldienst zu ihr und sage, ich höre auf mit Schuldienst, ja, und ich gehe ans Schloss. Zum Wiegand? Ich sage, ja. Was verdienst denn da? Und ich musste sagen, keine Ahnung. Ich habe mit Peter und auch mit anderen später nicht ein einziges Mal über Geld und Gehalt geredet. Es war immer was da am Monatsende auf dem Konto. Ein Gehalt, bei dem man schön schlank bleiben konnte. Wo wirst du wohnen? Keine Ahnung. Und so stand ich eines Tages, als mein Dienst anzutreten war, mit zwei Koffern am Schloss. Und die Frage war nicht, wie lang ist Arbeitszeit, wann gibt es ein Sabbatjahr, Wann ist mir die nächste Fortbildung zugesichert? Alles Dinge, die haben wir nie besprochen. Aber heute ist es als Sicherungsbedürfnis immer mehr ins Zentrum gerückt. So, Klammer zu, das hat mit diesen Ypsilonen zu tun, die ganz bestimmte Vorstellungen von Leben haben. Wenn du mit denen arbeiten musst, wie gesagt, ist es manchmal ziemlich heikel, weil das die Dinge sind, die besprochen werden müssen. Und ihnen klarzumachen, 40-Stunden-Woche, bei uns nicht. Unser Haus hat nie überleben können mit Angestellten, die nur 40 Stunden gearbeitet haben. Ich weiß, da kann man mit der Gewerkschaft Probleme kriegen, wir bis jetzt nicht. Was wollen junge Leute heute? Was wollen sie erreichen? Jeges schreibt weiter, die heutigen 20-somethings kann man kaum noch unter einem gemeinsamen Begriff subsumieren. Unsere Generation ist zerfasert von einem übergroßen Individualgedanken erfasst. Jeder richtet sich, wie er möchte. Und dieser Individualgedanke lässt uns vereinzelt durch die Gegend irrlichtern. Wir sind unsicher, wir haben Angst, wir treten auf der Stelle und wir werfen uns zugleich in selbstverschuldete Unmündigkeit. Wir sind Verantwortungsverweigerer, die alles zugleich wollen. Alle Möglichkeiten ausschöpfen, den perfekten Körper und trotzdem Genussmensch bleiben. Eine eigene Familie, aber die Freiheit des Single-Daseins. Ökologisches Bewusstsein, aber trotzdem einen fetten SUV fahren. Einen sicheren Job, aber bitte keine 40-Stunden-Woche. Was früher der Inbegriff von Biederkeit war, gilt mittlerweile wieder als erstrebenswert. Licht betrachtet kommt eine Generation zum Vorschein, die sich lieber für spießige Fernsehserien wie Desperate Housewives oder How I Met Your Mother interessiert als für Ideen. Man will nicht mehr erwachsen werden oder es zumindest so lange als möglich hinauszögern. Auf die Eigenschaftslosen trifft man überall. Auch der Mut scheint auf der Strecke zu bleiben. Man will nur etwas für das persönliche Leben erreichen. Wir wollen uns nicht festlegen lassen. Beruf, ja, wenn es geht, irgendetwas Kreatives mit Medien. Wir sollten das ganze Zeug noch anschauen. Im Privaten festlegen, naja, Kinder schon, aber irgendwann. Im Geistlichen legt man sich auch nicht mehr fest. Wir haben genügend Leute, die sind fröhliche Kongress-Jumper, hüpfen von einem Event zum nächsten, legen sich nicht mehr fest auf Gedeih und Verderb in einer örtlichen, regionalen, verpflichtenden Größe. Wir wollen nicht planen, sondern in den Tag hineinleben. Den Eigenschaftslosen fehlt der Kompass. Wir schlafwandeln durch eine vernetzte Welt voller Möglichkeiten und fühlen uns verunsichert angesichts der Fülle der Optionen. Ein postmodernes Anything Goes hat uns überrumpelt und jetzt wissen wir nicht mehr weiter, schreibt er. Wir haben uns in eine Mentalität des Entweder-Oder und des Sowohl-als-auch verrannt, die uns zum Verhängnis wurde. Wir wollen überall dabei sein und nichts verpassen. Ein Irrweg. Der Mut zur Entscheidung ist wieder gefragt, auch wenn das manchmal unangenehm ist. Wir müssen lernen, uns wieder festzulegen. Das wäre ein spannender, interessanter Befund. Eine Fülle von Möglichkeiten, verbunden mit der Unfähigkeit zu entscheiden und der Angst, sich festzulegen. Und dann kommt etwas hinzu, wenn man sich einmal festgelegt hat, ist das Ganze noch einmal gepaart mit einer großen Unsicherheit, habe ich die richtige Wahl getroffen. Das ist so dieses Binnengefühl, das viele Leute heute umtreibt. Eine kleine Zwischenbemerkung, diese Fülle ist anstrengend, aber nicht erfüllend. Diese Fülle an Möglichkeiten ist ausgesprochen fordernd und letztlich überfordernd. Viele sind ständig am Limit. Und wie gesagt, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht, den Spruch kennen wir. Und wer ohne Grenzen lebt, der kommt zugleich schnell an seine Grenzen. Wir brauchen Richtung, wir bräuchten Kompass, wir bräuchten Ausrichtung. Wir bräuchten Sicherheit, Geborgenheit, Beschütztheit. Was wir haben, ist eine grenzenlose Weite und die macht Angst, wo keine bergenden Grenzen mehr sind, befinden sich Leute in einer permanenten Jagdsituation und das hat etwas Überforderndes. So sagt das heute die Psychologie. Endlose Weite verunsichert, endlose Weite verängstigt. Jagdsituation nennt man das. Wir bräuchten Überschaubarkeit, Übersichtlichkeit, Selbstverständlichkeiten. Unübersichtlichkeit verwirrt, verstört, strengt an und verunsichert. Was an Richtung fehlt, wird für eine Weile durch Tempo wettgemacht. Man bewegt sich schnell, rast mit voller Kraft in die falsche Richtung. Das macht man ein paar Mal, dann wird man langsamer, zaudert immer öfter, Stillstand am Ende. Für den ganz großen Wurf fehlt vielen am Ende die Kraft. Aus dem großen Wurf, ja worauf soll ich denn zielen? Was lohnt sich denn? Und dann macht man sich am Ende ein paar Strähnchen ins Haar. Das ist dann schon das ganz große Abenteuer. Wir brauchen Gewohnheiten, Routine, Regelmäßigkeit, Ordnung, Tradition, Selbstverständlichkeiten. Jeder, der Kinder zu erziehen hat, weiß, dass Kinder ohne Regeln, Rituale und Routinen sehr verunsichert sind. Und die neurotischsten Kinder bekommst du dort, wo du dem Kind alle Entscheidungen überlässt. Braucht man nur mal von Michael Winterhoff das Buch sich zur Hand nehmen, wie unsere Kinder zu Tyrannen werden. Wir brauchen Werte und Normen, Stabilität und Standards, vorgegebene Normen. Aber sie werden immer seltener, wenn man mal von der Straßenverkehrsordnung absieht. Ach ja, und die deutschen Steuergesetze. Ich habe mal gelesen, weiß nicht, ob das stimmen kann, aber die Deutschen produzieren weltweit 60% der gesamten Literatur zum Thema Steuergesetzgebung. Ist das möglich?
Ich habe es auch gehört,
ja. Ja, das ist unglaublich. Nein, wir brauchen Werte, wir brauchen Regeln, wir brauchen Standards, wir brauchen Normen, wir brauchen Tabus, wir brauchen ethische No-Gos. Natürlich können sie beengen, haben sie auch immer getan. Sie können aber auch bergen. Normalität kann sehr langweilig sein und gleichzeitig wunderbar entlastend. Das ist anstrengend, wenn man täglich seine Werte neu definieren muss. Es gibt Traditionen, in denen ist man prima aufgehoben. Also Werte und Identität, die daraus folgen, Selbstgestaltung aus dem, was man vorfindet, sich beugen, einfinden und hineinfinden. Ich habe einen zweiten Befund, ehe ich dann zur biblischen Auflösung komme. Ja, wir sind gut unterwegs. Ich weiß nicht, was ich wollen soll. Das ist ein Buchtitel von einem deutsch-niederländischen Psychologen, Bas Kast heißt er. Bas, niederländischer Name, und Kast. Und der kommt auf einige interessante Befunde. Da möchte ich etwas zumindest anzeigen. Mehr Möglichkeiten, schreibt er, bedeuten nicht zwangsläufig mehr Glück und Zufriedenheit. Wenn meine Frau mich einkaufen schickt und sagt, bring Joghurt mit, dann sage ich, Schatz, in dem Supermarkt, wo wir das holen, stehen 150 Sorten von Joghurt. 250 Milliliter, 500 Milliliter, 1000 Milliliter, 200 Milliliter. Rechtsdrehend, linksdrehend. Mit Frucht und ohne. Wenn Frucht, welche Frucht? Und wenn Joghurt, 0,1%, 1% oder 3,6%. Sie schreibt mir dann genau auf, was sie gerne hätte und das finde ich dann so ungefähr. Ist anstrengend geworden, die Fülle. Und dann haben sie einen Test gemacht und haben Frauen aus 2 Sets von Marmeladen auswählen lassen. Ein Set umfasste nur 6 Sorten. Die Frauen gingen hin, haben ein bisschen geschaut, naja, ist nicht so üppig, greifen sich ein Glas und schieben ab. Und dann hat man die gleichen Frauen unter 64 Sorten Marmelade auswählen lassen. Jetzt ging's los. Und nach langem Zaudern, was das Zeit kostet, nicht? Und zögern und überlegen und Aufschriften studieren, nicht? Bei manchen Lebensmitteln, wenn du da heute wissen willst, was du kaufst, dann musst du eine akademische Bildung haben. Und dann nehmen sie schließlich eine und dann hat man sie befragt. Und als sie nur 6 Sorten auszuwählen hatten, unter 6 Sorten, waren sie zufriedener, als wenn sie unter 64 Sorten wählen konnten. Das ist erstaunlich. Die Qual der Wahl, so ist es. Interessanterweise sind es heute gerade Frauen, die mit der Menge neuer Freiheiten und Möglichkeiten nicht glücklicher geworden sind. Natürlich, über Kinder, Küche, Kirche, da kann man die Nase rümpfen und das abschätzig beurteilen. Aber der Kampf um Karriere, um Aufstieg und Status macht eben auch nicht glücklicher. Es gibt Langzeituntersuchungen, wo Männer und Frauen regelmäßig diese Frage gestellt wird, sind Untersuchungen, die schon 3 Jahrzehnte laufen, sind sie sehr glücklich. Bei Männern ist in den letzten 30 Jahren nur ein Absinken von 5% feststellbar gewesen bei dieser Frage. Bei Frauen ein sattes Absinken um 25%. Das ist kurios. Mehr Möglichkeiten, alle Wege stehen mir offen. Ich kann alles in diesem Leben scheins erreichen. Ich kann auch Bundeskanzlerin werden, obwohl sich ein ordentlicher Y-er natürlich nicht gleich festlegen möchte. Ich kann alles erreichen. Und es bedeutet Kampf, es bedeutet Stress. Ich bin trotz der vielen Möglichkeiten, das Leben selbstbestimmt zu gestalten, sind viele weniger glücklich oder weniger sehr glücklich als vor 30 Jahren. Ein dritter Befund, ganz kurz, Überforderung durch ständige Erreichbarkeit. Oh ja. Ich bin ja gespannt, wenn sich das digitale Zeitalter genetisch niederschlägt und das erste Baby mit einem eingebauten Smartphone auf die Welt kommt. Durch das Bedürfnis oder auch die Verpflichtung, ständig erreichbar zu sein, oder auch durch die Symbiose mit dem Ich-Gerät, wie Nina Power, eine junge Soziologin, das Smartphone bezeichnet, lebt der digital, multimedial vernetzte Mensch Tag und Nacht in einem permanenten Stand des Standby. Dieses Lebensgefühl belässt ihn in einer nie enden wollenden Nervosität, gepaart mit einer Versäumnisangst, die zusätzlich Stress produziert. In Großbritannien wurde vor kurzem ein neues Krankheitsbild vorgestellt, die Nomophobie. Eine Angst, wenn man nicht per Handy, mobile, no mobile, erreichbar ist. 66% der Briten wird dieses Krankheitsbild zugeschrieben. Da ist ein Buch, wie von einer jungen Frau, ich glaube allerdings, es ist die Lebensgefährtin von einer anderen, die ein Buch geschrieben hat über das Glück der Nichterreichbarkeit. Schon eine seltene Ausnahme. Viele schaffen es nicht mehr, sich von der digitalen Hundeleine zu lösen. Und das Problem ist, das Gehirn bekommt kein grünes Licht, sich einfach fallen zu lassen. Jedes Mal, wenn der BlackBerry blinkt, ein SMS surren auf dem Smartphone ertönt oder auf Facebook ein neues Gefällt mir unter einer Statusmeldung ausgeschüttet und somit die Ruhe und Entspannung unterbrochen wird. Während der Urzeitmensch diese Form der Alarmiertheit nur punktuell bei Jagd oder feindlichen Attacken verspürte, sind die Stresshormone dann wieder ihre Wege gezogen, das System konnte runtergefahren werden und hat sich wieder beruhigt und entspannt. Jetzt hingegen steht der Homo iPhonensis ohne Unterlass in einer biochemischen Drucksituation. Und das hat schädigende organische Konsequenzen, denn dadurch steigt der Blutdruck, die Herzfrequenz, Verdauung, das Schlafverhalten verändert sich massiv. Ich kann das bezeugen. Meine Frau hat ein Smartphone. Ich bin ja noch vordere Generation. Ich habe nur ein iPhone. auch nur ein Vierer, anyway. Du kannst heute fast mit Sicherheit davon ausgehen, dass jeden zweiten Tag um 7 Uhr irgend so ein kommt. Nicht vom Wecker, sondern irgendein Dödel schickt eine SMS an dich. Oder und dann kommt eine Bilderserie von irgendwo rein. Womit habe ich das verdient? Ich muss mit meiner Frau einen Bund schließen, das Teil überhaupt erst um 9 Uhr anzuwerfen. Ist verrückt, ist crazy. Ich habe noch einen Bericht gehört, leider nur mit halbem Ohr, weil ich glaube, die Fakten sind mir hängen geblieben. Beim Telefonieren mit dem Handy während des Autofahrens sinkt die Aufmerksamkeit und das Reaktionsvermögen auf einen Pegel, wie das bei einem Alkoholgehalt von 1,2 Promille der Fall ist. What helps? Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? So lesen wir es in Markus 8, Vers 36. Und es scheint mir eines der hellsichtigsten Worte Jesu zu sein, als hätte er geahnt, was da eines Tages auf uns zukommt. Oh ja. Eine Überschrift darunter. Da hat Hollywood einmal die Wahrheit gesagt. Das ist ein James Bond-Titel. Die Welt ist nicht genug. Und die erste Antwort ist ganz einfach zu skizzieren. Wenn wir geistlich reifen und wachsen wollen, wenn wir überleben wollen, dann brauchen wir nicht mehr, sondern wir brauchen anderes. Hier ein wesentlicher Hinweis. Seele heißt im Hebräischen Nefesh. Und das bedeutet in der ursprünglichen Etymologie ganz einfach Hals, Kehle, Gurgel, Schlund. Erst in weiterer Folge ist damit zu verstehen, dass ich die Person, der innere Mensch oder eben Seele. Seele, was ist denn das? Das ist etwas, das ständig durstig ist, das ständig hungert, immer zu verlangen hat, erfüllt zu werden. Das ist eine Anlage, die darauf drängt, erfüllt zu werden. Seele macht immer, ich will etwas aufnehmen können. Das ist eine Anlage voller Verlangen. Seele ist darauf angelegt, von dem erfüllt zu werden, der sie schuf. Der Mensch wird zu einer lebendigen Seele, als Gott in seine Nefesh oder in diesen Staub, der da ist, seinen Geist, seinen Odem hineingibt. Als Gott den Menschen mit Neshama, mit Odem belebt, wird aus dem Menschen eine lebendige Seele. Und die Seele hat es nie vergessen. Wir hatten das gestern, als wir über die Ahnung geredet haben, über die Sehnsucht, über das Verlangen, wieder zurückzukehren und wieder zu werden, was wir am Anfang sind. Die Seele hat nie vergessen, von wem sie eigentlich einmal erfüllt war. Es ist fast wie ein kollektives Erbe, ein ontisches Unterbewusstsein, das uns begleitet und das uns prägt und das uns formt. Und egal wie viel die Welt anbietet, nichts in dieser Welt hat auch nur annähernd das Format, Gott zu ersetzen und Gott für die Seele überflüssig zu machen. Unsere Seele gleicht einem riesigen Fass ohne Boden. Und alles, was du reinwirfst, fällt durch, im wahrsten Sinn des Wortes. Erfüllt und voll wird die Seele erst in dem Moment, wo du es hineinwirfst ins Wasser und es wieder eintauchst in das Element, für das sie eigentlich geschaffen wurde. Seele ist unersättlich. Seele, das ist unstillbar. Und die Welt ist eben nicht genug und die Steigerung der Möglichkeiten reicht nicht aus. Die Zunahme von Sinngebungen oder Zweckbestimmungen an Möglichkeiten und noch 20.000 Apps, es macht einen nicht erfüllt und zufrieden. Im Gegenteil, es stresst, weil ich sie nie alle anwenden kann. Ich habe mich mit meiner Frau geeinigt, ich habe es entschieden. Ich werde WhatsApp einfach nicht benutzen. funktioniert eh nicht gescheit bei uns auf der Burg. Aber da kann man mal. Ich muss jetzt zur Ehrenrettung meiner Frau was sagen, sie ist kein Freak. Aber manche Sachen, die weiß sie zu schätzen und zu benutzen und denkt, ich müsse das auch schätzen und benutzen. Und nun ja, Seele, das ist eine Anlage, extrem bedürftig, hungrig und durstig. Augustinus hat es schon einmal gesagt, unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es ruht in dir. Die Schrift hat in Jeremia 6, Vers 16 ein schönes Wort. Da wird uns im Propheten Jeremia diese Verheißung gemacht, dass wir Ruhe finden können für unsere Seelen. Ruhe finden für unsere Seelen auf den alten, den vorigen, den früheren Wegen. Jeremia 6, Vers 16, ganz schönes Wort. Ruhe finden also in der Bindung an den, der vom Anfang an unsere Erfüllung gewesen ist. Ruhe finden im Verhältnis zu dem, der von Anfang an unsere Bestimmung war. Das ist ein Angebot, zurückzukommen zu der alten Wahrheit. Gott allein ist genug. Gemeinschaft mit ihm schafft der Seele die Erfüllung, nach der sie sucht, stillt das Verlangen, auf das sie angelegt ist. Psychohygiene reicht alleine nicht aus, doch man darf sich mal ausschlafen. Und ich gehe gerne in die Sauna, ich liebe satte Aufgüsse. Man kann schon Wellness machen, ich bin ja kein übler Finsterling. Aber ich habe gelernt zu wissen, die Welt ist nicht genug. Und was hilft es dem Menschen, wenn eine ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an der Seele, weil er der Seele vorenthält, wofür sie eigentlich geschaffen wurde. Der Lösung zweiter Teil. Folge mir nach. Und wenn ich mir dieses Wort von Jesus so anhöre, dann wird die Herausforderung Jesu zur Nachfolge, zur Eindeutigkeit, zur Entschiedenheit für einen einzigen Weg noch viel dringlicher und plastischer als damals und noch viel hilfreicher. Denn das Herz braucht eine Vision, aber das Herz verträgt nur eine Vision. Und wir können eben nicht 99 Leben auf einmal führen. Die Offenheit für alles macht uns kaputt. Aber diese heilige Einseitigkeit von Jesus, folge mir, die könnte uns davon erlösen, ständig verflüssigt zu werden, könnte uns vom Rollenspiel zu einer authentischen und stabilen Identität in Christus bringen. Und daneben kann man immer noch das normale Leben leben. Jesus hat die Jünger nach 3 Jahren ja auch wieder entlassen. Folge mir. Ich werde es gleich noch näher beschreiben. Als hätte er geahnt, was heute auf uns zukommt, bietet er sich uns als Weggenosse an und sagt, weißt du was? Werd mein Weggenosse. Geh den Weg mit mir. Und das heißt zunächst etwas unglaublich Tröstliches für mich. Mit ihm bin ich nie mehr allein. Von ihm werde ich nicht verlassen. Er lässt mich nicht fallen. Und man braucht jetzt nicht länger herummosern und so weiter, aber alle Sinnstiftungen dieser Welt, irgendwann lassen sie dich hängen. Letzte und entscheidende Wege gehst du allein. Es gibt nur einen angemessenen Partner an deiner Seite und das ist Jesus selbst. Und Jesus geht mit und ist mein Weggenosse und bleibt mein Weggenosse und er wendet sich auch nicht von mir ab, wenn er an mir Seiten entdeckt, die problematisch oder dunkel sind. Er ruft mich an seine Seite und bleibt an meiner Seite. Er geht den Weg mit mir zusammen, hält es mich mit mir aus und hält mich. Das ist nämlich auch das, was zur Nachfolge unbedingt zu sagen ist. Nachfolge ist nicht einfach nur die Selbstverleugnung. Das ist nicht einfach nur das, dass ich mich selbst aus der Mittelpunktposition nehme. Auch das ist alles drin. Aber das Erste ist, dass Jesus sagt, komm an meine Seite, wir gehen den Weg zusammen. In mir hast du jemanden, der dich nie verraten und verkaufen wird. Und wenn du fällst, wir stehen wieder auf. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Heißt ein interessantes Buch, der Titel ist klasse, das Buch ist Schmarrn, aber ist ein anderes Thema. Also folge mir. Und dann hält Jesus bei einer Gelegenheit natürlich eine unglaublich spannende Predigt zu dem Thema und daraus nur ein Vers aus der Bergpredigt Jesu. Selig, die reinen Herzens sind. Und jetzt würde ich euch einladen, Folgendes zu bedenken. Mit reinem Herzen geht es nicht einfach um die Abwesenheit oder die Überwindung unreiner Gedanken. Beim reinen Herzen geht es nicht zuerst, dass man sexuelle Gedanken abweist. Reines Herz, das ist die Entscheidung, mit einem ungeteilten Herzen zu leben. Ich frage gerne bei Vorträgen, wer hat denn ein reines Herz überhaupt? Vorschlag zur Güte. Wenn es darum geht, dass ich sage, ich habe mein Herz von allem gereinigt, was problematisch und schädlich und zerstörerisch ist, wenn es darum geht, dann stelle ich mich sofort in die schweigende Mehrheit hinein. Wenn ich aber das Evangelium von Jesus Christus lese, dann komme ich auf eine andere Sache. Christus wohnt durch den Glauben in unseren Herzen. Und bei Hesekiel wird an drei Stellen davon geredet, dass Gott uns ein neues Herz gibt. Und dieses neue Herz ist identisch mit dem Geist, der im Christen Wohnung genommen hat. Also ist die Sache sehr einfach. Und als der David betet, schaffe Gott in mir ein reines Herz, da verlangt er von Gott buchstäblich einen Schöpfungsakt. Da kommt in Psalm 51 wieder dieses Bara vor, dieses Schaffen, das auf nichts Vorhandenes zurückgreift, sondern etwas, das aus Gottes unmittelbarem Wort entsteht. Also bin ich Christ geworden, bin ich von Christus bewohnt. Bin ich Christ geworden, bin ich bewohnt vom Heiligen Geist. Er ist eingezogen, hat in mir Wohnung genommen. Bin ich Christ geworden, hat Gott mir das reine Herz geschaffen. So, jetzt fragen wir die Frage nochmal. Wer hat ein reines Herz? Ich sage es einmal andersrum. Wie könnte Jesus so zynisch sein und sagen, die, die ein reines Herz haben, die sind selig und wissen, dass nicht einer qualifiziert. Nein, nein, er hat dieses Wort auf Zukunft gesagt. Er hat gesagt, die sind unglaublich gut dran, die von Gott mit einem reinen Herzen beschenkt werden. Und das reine Herz besteht in seiner Gegenwart, in seiner erfüllenden Nähe, in der Gegenwart des Heiligen Geistes, in seiner Wirkung und des Vaters. Wenn du Johannes 14 liest, dann merkst du, dass sich die Schrift förmlich überschlägt, wenn es darum geht, uns zu sagen, wer da alles bei uns einzieht und Wohnung nimmt. Also der ganze dreieinige Gott nimmt Wohnung. Schon ein spannendes Kapitel, so Klammer zu. Trotzdem, reines Herz hat etwas auch zu tun mit Ungeteiltheit. Mit Entschiedenheit, mit Eindeutigkeit. Warum denn? Weil Jesus selber ungeteilt war. Jesus selber war nicht zerrissen. Jesus war nicht schwankend zwischen zahllosen Möglichkeiten und Sachen, die man im Leben durchaus auch angehen konnte. Jesus selbst war ungeteilt. Und wenn wir dann in Matthäus 22, Vers 37 lesen, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, dann verweist das Wort ganz hier nicht auf Intensität und Innigkeit, sondern auf Totalität und Ganzheit. Gott lieben von ganzem Herzen heißt ungeteilt, ungespalten, nicht abgelenkt, nicht schwankend. Und durch die Schrift zieht sich eine ganz interessante, spannende, farbige Linie, die diese Hinweise auf Eindeutigkeit und Entschiedenheit bringen. Man kann zum Beispiel nur einen Herrn haben und lieben. Matthäus 6, Vers 24. Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon, man kann nicht zwei Herren dienen. Man wird den einen lieben, den anderen hassen, den einen anhangen, den anderen verachten. Und Jesus hat nicht prinzipiell etwas gegen das Geld als Mittel zum Leben, aber er hat eine ganze Menge gegen Geld in dem Moment, wo es zur Mitte des Lebens wird. Dann wird es nämlich zum Götzen. Wir kommen da vielleicht noch einmal drauf zurück. Man kann auch nur einen Weg gehen. Ich könnte jetzt hergehen und die Magdalene bitten, da geschwind ein Stand-up, nein, muss nicht, Stand-up-Comedy vorzuführen. Wie schaut das aus, wenn ein Mensch versucht, zwei Wege zu gehen oder drei? Ihr habt genügend Fantasie, ich brauche das nicht durchspielen. Du gehst vielleicht zwei Schritte in eine Richtung, sagst, nein, ich gehe einen anderen Weg. Drei Schritte und gehst wieder zurück, denn da ist noch eine Möglichkeit. Du kommst auf keinem Weg weit und du kannst schon gar nicht zwei Wege gleichzeitig unter die Füße nehmen. Es geht immer nur ein Weg. Nachfolge ist die Entscheidung, einen Weg mit Christus zu gehen. Es sei denn, man lebt ein provisorisches Dasein. Es gibt auch solche Christen, die leben ein provisorisches Dasein. So nennt Viktor Frankl das. Ein Leben wie ein Huhn auf dem Hühnerhof. Habt ihr mal das beobachtet, wie Hühner leben? Das Huhn, das tuckert so vor sich hin, dann sieht es da vorne ein Korn, dann macht dieses Huhn pack, dann sieht das Huhn links ein Korn und biegt links ab, macht es wieder pack, dann ist halb links vorne ein Korn pack, und dann ist wieder rechts ein Korn pack, und so pickt sich das Huhn durchs Leben von Korn zu Korn, nimmt, was es vorfindet, und endet am Ende wie Hühner zu Enten pflegen, kopflos in einem Kochtopf. Das nennt man provisorisches Dasein. Hier ein Korn, da ein Korn, Jesus aufpicken, da was mitnehmen, diese Gelegenheit, ach, da ist auch noch eine schöne Option. Nein, Jesus sagt, ein Weg. Man kann auch immer nur durch eine Tür gehen und das heißt, andere Türen werde ich nicht durchschreiten. Die Räume, die dahinter liegen, mögen spannend sein. Ich werde sie nie betreten. Ich kann nur durch eine Tür gehen. Man kann auch immer nur einen Meister haben. Nachfolge hinter Jesus her war damals im Judentum auch kein Seminarbetrieb. Man konnte nicht vormittags bei Hillel seine Vorlesungen haben und nachmittags ein Seminar bei Schamai. Entweder oder, beides ging nicht. Du hast einen Herrn, einen Meister und nach dem Vorbild dieses Meisters solltest du nachgestaltet werden. Das ist ein köstlich Ding, sagt Hebräer 13, Vers 8, dass das Herz fest werde. Und damit ist nicht Starrheit und Sturheit gemeint, sondern dass man sich festlegt, dass man sich entschieden hat. Und die Festigkeit, bei einer einmal getroffenen Entscheidung auch zu bleiben und nicht bei der nächsten Option schon wieder glühende rote Ohren zu kriegen, vielleicht wäre es ja das. Nietzsche hat einmal einen interessanten Satz gesagt. Er hat öfters interessante Sätze gesagt. Nicht alles war gut, aber manches hat gestimmt. Er hat gesagt, was wir brauchen, ist ein anhaltender Gehorsam in eine Richtung. A long obedience in the same direction. Ich habe es nur auf Englisch gelesen. Ein anhaltender, dauerhafter Gehorsam in eine Richtung. Du kommst nur zu einem Ziel, wenn du einen Weg wählst und auf diesem Weg bleibst. Du kommst nirgendwo hin, wenn du ständig nur herumgeisterst und herumstromerst. Und so bietet Jesus etwas an. Ein Leben mit mir. Das schließt andere Lebensmöglichkeiten ab und aus. Aber wenn er das Leben ist, dann heißt ihn zu haben, in ihm auch das Leben zu haben. Und Nachfolge ist in der Verbindung mit ihm zu leben und seinen Weg zu gehen und in der Verbindung mit ihm zu werden wie er. Ich habe einen schönen Dreiklang gefunden im Laufe der Zeit. Es gibt eine Lösung für die Vielfalt und für die Masse an Möglichkeiten in unserem Leben. Es gibt tatsächlich eine Lösung und die Lösung würde bedeuten, für eines heute ganz da zu sein. Für eines heute ganz da sein. Dieses eine wäre, dass er, der eine, Christus, in allem Gestalt gewinnt. Galater 4, Vers 19. Und dass Christus so in allem erkennbar wird, was wir sind, was wir sagen, was wir tun. Und dann kannst du ein Leben haben, das sicher nach wie vor von einer gewissen Vielfalt geprägt ist. Und ich sage ja niemandem, dass er aus seinem Beruf und aus seinem Leben aussteigen muss. Ich verlange von keinem, dass er Eremit wird und sich aus dieser Welt zurückzieht. Wer soll dich denn füttern? Ich muss dann doppelt so viel arbeiten, um dir Essen zu bringen. Nein, wir brauchen keine Eremiten zu werden, die alles verlassen. Es geht ja auch nicht wirklich. Wir haben Verpflichtungen und Verantwortung. Wir können nicht alles einfach liegen und stehen lassen. Aber an seiner Seite können wir lernen, so zu leben, dass er in allem sichtbar wird, gegenwärtig ist, in allem erkennbar ist. Für eines heute ganz da sein. Dass der eine Christus in allem Gestalt gewinnt und so in allem erkennbar wird, was wir sind, was wir sagen, was wir tun. Und von da weg führt ein ganz klarer Weg zu einer der tiefsten geistlichen Praktiken, die vielfach leider etwas vernachlässigt ist. Ich klage niemanden an dafür, es hat ja alles keinen Sinn. Aber dass ich weiß, er ist gegenwärtig. Er ist immer da. Und wenn er jetzt da ist, dann heißt das nichts anderes, dass er durch mich sein Leben lebt. Und dass ich jetzt von seinem Charakter geprägt werde. Und dass seine Art und Weise, die Dinge zu tun und anzugehen, auch meine Art und Weise bestimmen wird, wie ich die Dinge angehe. Seine Gegenwart praktizieren, das würde ganz schlicht bedeuten, dass die Jesusfreien Räume in unserem Leben kleiner und die Jesusfreien Zeiten seltener werden. Dass ich auf ihn zugreife, in Verbindung mit ihm lebe, so selbstverständlich wie das Atmen. Ich weiß ja nicht, wie er atmet. Die meisten ziemlich regelmäßig, im Schlaf etwas tiefer und langsamer, nach dem dritten Stockwerk hier hoch ein bisschen hektischer. Aber man atmet doch beständig, oder? Was wäre das für ein Leben, wo wir hergehen und sagen, lieber Gott, ich atme jetzt in der Früh 15 Minuten, man nennt das stille Zeit. Da konzentriere ich mich ganz auf dich. Und ich habe jetzt 15 Minuten geatmet und Gott, das muss jetzt reichen für den Tag. Ich kann dir sagen, wann du anfängst, blau zu werden im Gesicht. Atmen geschieht regelmäßig. Und so kann man lernen, man kann es üben. Ich empfehle hier immer Bücher von John Ortberg, der hat die besten Sachen zu dem Thema geschrieben, soweit ich orientiert bin, der immer wieder davon redet, was das heißt, dass wir das einüben. Das ist etwas, das man richtig lernen und trainieren kann. Was das heißt, mit Jesus schlafen zu gehen. Und was es heißt, mit ihm aufzustehen. Das war spannend, als ich das gelernt habe. Ich war früher ja ein Fixstarter, 15 Sekunden oder 30 und ich saß im Cockpit nach dem Aufwachen. Heute, ich brauche 12 Minuten, um mal herauszufinden, in welchem Universum bist du eigentlich gelandet. Und ich irre planlos durch unsere Wohnung. Wenn meine Frau mich dann anredet, dann ist der Tag gelaufen. Und so hat Jesus mir gesagt, sag deiner Frau, sie soll dich in Ruhe lassen. Eine Viertelstunde nach dem Aufstehen. Nicht die Frau von John Ortberg ist einmal gefragt worden, wachen Sie mit schlechter Laune auf? Hat sie gesagt, nee, ich lass ihn einfach weiter schlafen. Nach 12, 15 Minuten, mein Weg führt mich an meiner Kaffeetasse wiederholt vorbei. Geht's schon langsam. Aber jeder von uns, der verheiratet ist, weiß, die ersten zwei Bemerkungen in der Früh entscheiden über den Tag. ist so. Und ich frage, Herr, wie ist denn das, wenn du mitgehst in alle Begegnungen mit den Kindern, mit Freunden und mit Kollegen, mit Zufallsbekanntschaften? Und ich erinnere mich, wenn ich Leute ansehe, immer wieder daran, Herr, ich sehe jetzt jemanden an, den du unwahrscheinlich liebst. Du hast ja noch nie einen Menschen gesehen, den Christus nicht auch unwahrscheinlich liebt, sondern jetzt fange ich an, Menschen mit anderen Augen zu sehen. Ich sehe einen Menschen, für den er auch gestorben ist. Ich kann nie wieder, wenn ich das praktiziere, Menschen als schlecht, problematisch, seltsam oder merkwürdig sehen. Ich sehe einen Menschen, den Jesus unheimlich liebt. Der Tag nimmt seinen Lauf. Herr, wie würdest du denn dein Geld ausgeben? Spannend, gell? Es gibt ja bei Frauen etwas, das sie mit unheimlicher Leidenschaft tun. Handtaschen kaufen und sie beim Shoppen füllen. Wenn ich etwas hasse, ist es Shoppen. Ich sage meiner Frau sogar, wenn du findest, dass mein Outfit schlechter wird, bring mir einfach was mit, den Rest lassen wir wieder zurückgehen. Ich gehe einkaufen. Wenn ich 6 Dinge auf der Liste habe, kaufe ich 6 Dinge. Für meine Frau sind 6 Dinge erst einmal eine Ausgangsbasis. Das ist okay, wir haben uns da fröhlich geeinigt. Sie shoppt, ich sitze oben in der Cafeteria und gucke mir die ganzen Wahnsinnigen da unten an. Trink mein Aperol Spritzer. Mein Herr sagt, die sind schon crazy, gell? Und ich sage, Herr, geh mit meiner Frau, wir brauchen zum Monatsende noch etwas zu essen. Nein, meine Frau ist. Ich muss ihr das alles erzählen, was ich über sie erzählt habe. Wie würde Jesus mit Fernsehen umgehen? Aha. Also eine Serie hat er mir erlaubt. Navy CIS. Die alte, nicht Los Angeles, aber für die Eingeweihten. Frage, wie würde Jesus mit dem ganzen Kulturbetrieb umgehen? Würde er Sport machen? Wenn ja, wie? Würde Jesus Volleyball spielen? Wenn ja, wie? Manche Leute denken ja, als frommer Christ muss man so einen Pietisten-Volleyball hinlegen. Ne? Der Ball kommt und wir vergehen vor Angst und Verzagtheit, kriegen gerade noch die Hände runter für einen lahmen Bagger und dann kullert das Ei schon am Boden. Mein Herr hat mir gesagt, wenn Volleyball, wir lassen es krachen. Wer das nicht will, braucht nicht mitspielen. Also Ball kommt, wir stellen das Teil ordentlich, einmal rechts quer über die Mitte und wumm! Und wenn jemand den Ball an den Kopf kriegt, das ist die Idee des Spiels. Würde er ein 7-Gänge-Menü genießen? Warum nicht? Immerhin hat er sich's aufs Hochzeiten schmecken lassen. Und als seine Jünger den ganzen Wein weggebichelt hatten bei der Hochzeit von Kana, hat er 600 Liter Nachschub besorgt. Und jetzt könnte, ohne dass man es banalisiert und trivialisiert, aber Jesus mit reinnehmen, ins Auto fahren. Wie würdest du Auto fahren? Wie würde er seine Arbeit tun? Wie würde er an Sitzungen teilnehmen? Seine Gegenwart praktizieren heißt, dass der eine, der in meinem Leben gegenwärtig ist, jetzt in allem sichtbar wird, was ich bin, was ich sage, was ich tue. Und dann brauche ich nicht mehr auswählen, diese Option und jene Sache und alle möglichen Gelegenheiten, sondern ich kann lernen, dass er in allem erkennbar wird, dass alles seine Handschrift trägt, dass er alles durchdringt, dass alles von ihm gestaltet wird. Ich habe ein Bild gestern nicht gezeigt, braucht nur noch 2 Minuten. Ein Bild, das ich sehr liebe, ist bekannt. Dürer, Selbstbildnis aus 1498. 2 Jahre später malt er dieses Bild. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Hängt in der alten Pinakothek in München. Und viele Kunsthistoriker vertreten entschieden die Auffassung, es handelt sich hier um ein Christusbild. Schaut man aber genauer hin, dann trägt dieser Christus die Züge Dürers. Und es sieht so aus, als ob Dürer eine fundamentale Wahrheit begriffen hat. Wenn Christus heute in dieser Welt ein Gesicht hat, dann immer seins oder deins oder deins. Der hat was verstanden von diesem Einssein mit Christus. Und dass Christus in einem Menschen Gestalt gewinnt, sodass der Mensch bleibt, aber Christus erkannt wird. Dann wären wir dort, wo wir das Leben und Praktizieren einer, eins, für das wir heute ganz da sind, morning, noon and night, dass einer, Christus, in uns Gestalt gewinnt und dass der dann sichtbar wird, hörbar und erkennbar in allem, was wir sind, was wir sagen, was wir tun. Das ist Christsein, Jünger, die dem Meister nachgestaltet wurden. Menschen, an denen der Meister erkannt wird. Das ist das Ziel des Heils. Weniger wollte Jesus nie. Ich möchte es hier lassen und möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir dürfen das lernen an deiner Seite. Mit dir auf dem Weg. Einen, den wir gehen können. Dass du jemand bist, der in all unseren Lebensäußerungen zum Ausdruck kommen möchte. Und wir brauchen nicht wählen zwischen zahllosen Optionen und Wegen in diesem Leben und Angst haben, irgendwo zu kurz zu kommen, etwas zu verpassen oder zu versäumen. Sondern es ist entscheidend, dass wir dich in alles mit hineinnehmen, damit du erkennbar wirst. Fassbar. Und dann ist unser Leben eine Botschaft auf zwei Beinen. Unser Leben erzählt schon von dir. Und unsere Worte brauchen dann nur noch erklären, was ohne dies unübersehbar ist. Alles, was dazu notwendig ist, an Gegenwart, an Fülle, an Kraft, schenkst du in überreichem Maß. Und dafür danke ich dir. Amen.